Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Wir sind am Ende unserer Predigtserie Mein Herz für sein Haus. Mein Herz für sein Haus. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, zu deiner Nachbarin oder wer auch immer da sitzt und sag, mein Herz für sein Haus. Und jetzt gib nochmal High Five oder die Fist oder ganz altmodisch die Hand und sag, hey, herzlich willkommen. Im Januar haben wir jetzt ganz bewusst gestartet mit dieser Predigtserie Mein Herz für sein Haus. Es ist einmal eine Predigtserie, wo es um unser Herz geht, wo es aber auch um sein Haus geht, uns als Kirche geht. Das heißt, um dich und mich, wir sind ja lebendige Steine in dieser Kirche. Es geht nicht in allererster Linie um ein Gebäude, ein Gemäuer oder ein Gottesdienst oder Veranstaltungen, sondern es geht um dich und mich. Zusammen bilden wir sein Haus, die Kirche. Und Jesu Herz schlägt total dafür. Es brennt total dafür. Und auch unsere Herzen dürfen dafür brennen, für das, wonach auch Gottes Herz brennt, oder? So richtig gut. Herz hat was mit Leidenschaft zu tun. Herz hat etwas mit Hingabe zu tun. Wenn du etwas liebst, dann bist du gerne bereit, etwas von dir hinzugeben. Ja. Aber manchmal ist es mit der Liebe und diesem Herz und der Hingabe echt schwierig. Besonders wir Christen, wenn wir uns so kennenlernen, wisst ihr, was so ganz phänomenal ist bei uns, so, wenn wir Jesus kennenlernen, wir kommen plötzlich zu einer Family, die Kirche, und die besteht aus so vielen verschiedenen Menschen, die so unterschiedlich ticken, die aus so unterschiedlichen Lebensrealitäten rauskommen. Da gibt's super reiche Menschen, die aus der High Society kommen. Da gibt's super arme Menschen, die noch nicht einmal wissen, was High Society ist. Ja, da gibt's Menschen, die ticken ganz einfach. Da ticken Menschen, die sind super schlau. Da gibt's Menschen mit eigenartigen Charakterzügen, mit Special Effects. Da gibt's alle möglichen Sorten. Und wir sind so ein Hammer zusammengewürfelter Haufen. Und ganz ehrlich, in diesem Haufen, da sag mal, wie soll man denn das lieb haben? Wisst ihr warum? Umso mehr man auch Zeit miteinander verbringt. Das ist in der Firma ganz anders, da arbeitest du zusammen. Da lernst du vielleicht auch mal die Macken von deinem Arbeitskollegen oder von deiner Arbeitskollegin kennen. Aber wir als Christen, wir rücken irgendwie ein bisschen näher zusammen. Besonders, wenn wir uns dann auch noch unter der Woche treffen. Dann rücken wir irgendwie näher zusammen. Und da passiert's, dass wir auch unsere Macken und unsere Fehler, dass die den anderen plötzlich sichtbar werden. Und dann sehen die das und dann sagen, boah, der tickt aber schräg, die tickt aber komisch und der Pastor, was der denkt, oh nein, ja. Und so lernen wir uns immer mehr und immer mehr kennen und denken, wie sollen wir denn das lieb haben? Und da ist genau der Clou, dass in diese Situation rein, egal wie wir ticken, wir immer wieder die Nähe und die Gegenwart Gottes brauchen. Gott, der in uns leben will und aus uns rausstrahlen möchte und uns, dass wir einander ein Segen sind, egal wie wir drauf sind und egal wie der andere drauf ist, dass wir dennoch ein Segen sind. Das hat was mit Liebe und mit Hingabe zu tun. Aber dieses Feuer und diese Liebe und diese Hingabe kann nur Jesus in unser Herz reinlegen. Und deswegen brauchen wir ihn in der Mitte. Kirche ist der Ort, an dem Jesus Christus in der Mitte steht, zwischen jeder Beziehung und Konstellation und Begegnung, die wir haben. So, sonst können wir gleich aufgeben, sagen, boah. Damit, was will ich denn mit solchen Menschen? Ja, wir sind alle Menschen, wir ticken alle irgendwie schräg. Und wenn du denkst, hey, ich bin so unheilig, ich bin so unrein, ich gehöre da eigentlich nicht hin, dann sage herzlich willkommen, dann bist du im richtigen Club. Denn wir bestehen alle aus Menschen, die so weit weg waren von Jesus und trotzdem, obwohl wir so sind, wie wir sind, von ihm angenommen werden. Mein Herz für sein Haus hat aber auch was mit dem Auftrag des Hauses zu tun. Unser Haus, die Kirche, hat einen Auftrag von Gott, etwas zu tun. Alle diese bunt zusammengemischten Menschen, die wir hier sind, in den Kleingruppen und auch hier im Gottesdienst und so weiter, alles, was zu unserer Church dazugehört, hat einen Auftrag. Und dieser eine bekannte Auftrag, der steht in Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Da ist dieser Auftrag. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Andere Übersetzung. Und macht alle zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. So, hier haben wir den Hauptauftrag der Kirche. Und ich weiß, das ist eine starke These, aber ich sage, eine Kirche, die den Hauptauftrag nicht umsetzt, ist gar keine Kirche. Zumindest nicht die Kirche von Jesus. Jesus hat uns als Kirche einen Hauptauftrag gegeben. Alles, was wir als Kirche tun, muss diesen einen Hauptauftrag anfangen umzusetzen. Ob du jetzt so ein evangelistischer Typ bist oder nicht, darum geht's gar nicht. Es geht vom Herzen her, diesen Auftrag umzusetzen. Und wenn wir sagen, mein Herz für sein Haus, heißt es auch, mein Herz für seinen Auftrag, für den Auftrag des Hauses. Mein Herz muss dafür brennen. So, mein erster Punkt ist, mein Herz, um Jünger zu machen. Ja, Jünger machen. Ich habe gerade gesagt, eine andere Übersetzung sagt, und macht alle Menschen zu Jüngern. So, wenn du einer Firma einen Auftrag gibst, zum Beispiel, stelle irgendwelche Schrauben her, die müssen so und so und so aussehen, und die Firma, die lässt sich Zeit und die lässt sich Zeit und die lässt sich Zeit und tut diese Schrauben nicht herstellen. Was sagt dann der Auftraggeber irgendwann? Ja, bei diesem Schraubenlogger. Ne? Keine Ahnung, ich brauche das Zeugs, was ist denn los? Ja, und dann liefert das Ding Bananen. Ja, und dann sagst du, mit Bananen, die kann ich mir im Supermarkt kaufen. Ich brauche Schrauben, ich habe das extra bestellt. Ja, dann liefern die das, aber da ist das Gewinde an den Schrauben fehlt oder so. Keine Ahnung, wenn da etwas fehlt. Ja, so. Aber die Firma, die muss eigentlich genau wissen, was denn die Bestellung ist, oder? Die muss noch eine Ahnung haben von dem, was sie da produziert. Und genauso ist es manchmal, denke ich, wir Christen, wir haben gar keine Ahnung, was es bedeutet, Jünger zu machen. Was ist denn der Auftrag? Jünger machen. Heißt es, Kinder in die Welt setzen? Nee. Ja. Was heißt ein Jünger tatsächlich machen? Was ist denn ein Jünger? Und wenn unser Herz dafür schlagen soll, Jünger zu machen, dein und mein Herz dafür schlagen soll, Jünger zu machen, dann müssen wir doch wissen, was ist denn das überhaupt? Was soll ich denn machen? Ja. Jünger machen ist erstmal, was ist ein Jünger? Ist ein Anhänger oder ein Nachfolger. Da gibt's jemand, und dann findet man toll, so wie vielleicht so ein Musiker. Man ist Fan im ersten Mal, Fan und toll, und man überall, wo der auftritt, reist man nach, ne, und guckt sich das an, was der da zu bieten hat. Man reist nach wie so ein Rowdy. Man hilft vielleicht auch noch mit hinten dann. Oh ja, am besten bin ich mit dabei irgendwo mit. Aber es ist noch mehr als nur ein Anhänger oder ein Jünger sein. Ein Nachfolger heißt auch, dahin zu gehen, wo derjenige hingeht, ja, dem man nachfolgt. Und auch das zu tun, was derjenige tut und lehrt und sagt. Es ist viel mehr als nur nachfolgen. Es ist mehr eine Art Azubi oder Schüler. Da, wo der Meister hingeht, da geht der Azubi auch mit und guckt dem Meister über die Schulter, wie er das macht. Und dann sagt der Meister, jetzt mach du. Und dann muss der Azubi ran. Ja, genau das ist es. So ein Bild müsst ihr euch vorstellen. Das ist es, Jünger zu machen. Und Jünger ist ein Schüler, ein Azubi von Jesus, um das zu tun, was Jesus getan hat. Ich habe manchmal den Eindruck, wir Kirchen, wir sammeln einfach nur einen Haufen Leute an. Ne? Du gehst in die Kirche und man sucht da irgendwie Hauptsache, dass viele Leute da sind. Ich finde es wichtig, dass viele Leute da sind, denn Gott hat viele Leute lieb, er hat uns alle lieb und er möchte uns alle erreichen. Aber er möchte nicht nur, dass wir einfach in den Gottesdienst gehen und uns da hinsetzen und eine tolle Predigt anhören, ein bisschen singen, ein bisschen loben, dann wieder heimgehen. Und vielleicht, wenn die Zeit irgendwie hinhaut, doch nochmal bei einer Small Group auftauchen oder noch einen Dienst tun. Nein, Gott hat was anderes mit dir vor. Er möchte dich zu einem Jünger machen, einen Nachfolger machen, damit du das tust, was Jesus getan hat. Und darum müssen wir uns beschäftigen mit dem, was Jesus getan hat. Was hat denn Jesus getan? Er hat ziemlich krasse Sachen gemacht. Er hat gepredigt. Jetzt darf ich mich hinsetzen, jetzt seid ihr dran. Komm. Ja, es geht nur darum, dass da vorne immer nur einer steht und predigt. Jesus hat gepredigt. Und wir sollen auch anfangen, vielleicht nicht auf so einer Bühne, aber von Jesus weiter zu sagen. Was war noch? Ja, er hat angefangen, Menschen die Hände aufzulegen. Und die sind gesund geworden. Hey, es ist dein Auftrag, hinzugehen, Menschen Hände aufzulegen, damit sie gesund werden. Ihnen eine gute Botschaft geben, ihnen eine gute Nachricht geben, ihnen helfen. Und Jesus hat auch Jünger um sich geschart. Und auch du darfst es Jünger um dich scharen, damit du denen das beibringst, was Jesus dir beigebracht hat. Wow, das ist krass. Mach zu Jüngern, heißt es. Nachfolger werden. Nachfolgen, um andere in die Nachfolge zu bringen. Das ist Kirche. Und Kirche ist Bewegung. Oder? Kirche ist Bewegung. Das ist eine Bewegung. Das ist richtig krass. Kirche ist Bewegung. Ein zweiten Punkt, den ich mitgebracht habe. mein Herz für sein Haus heißt Leidenschaft für den einen dreifachen Auftrag. Für den einen Auftrag, der dreifältig ist, wenn du so willst. Ein dreifacher Auftrag. Das steckt da ja drin in diesem Text. Ich lese nochmal mit euch. Besonders Vers 19, da steht, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen, das ist in Singular, den Namen, nicht die Namen. Die Namen, also die Namen des Vaters, also und die Namen des Sohnes oder die Namen des, also den Namen des Heiligen Geistes, sondern den einen Namen. Und jetzt blüht es sich auf. Den einen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein untrennbares Paket. Ein Name, ein Gott. Und dein und mein Auftrag als Jünger ist es, hinzugehen und sie in diesen einen Namen, wenn du so willst, der sich dreifältig zeigt, zu taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein Auftraggeber. Es ist ein Gott, ein Name. Und alle drei Wesenszüge Gottes, Persönlichkeiten Gottes, identifizieren sich da drin und zeigen sich in diesen drei Facetten, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir halten hier nicht so viel von feministischer Theologie. Feministische Theologie kämpft für das Recht, dass Gott auch weiblich ist. Wisst ihr, Gott ist weder weiblich noch männlich in unserem Sinn. Gott ist viel größer. Er schuf uns als Mann und als Frau nach seinem Abbild. Beide sind das Abbild Gottes. Aber eine Sache ist für uns ganz, ganz entscheidend. Er hat nicht sich als Oma oder als Mutter oder als Tochter offenbart. Im Namen der Mutter, der Tochter und des Heiligen Geistes. Sondern er hat sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Und das ist für uns als Christen unheimlich wichtig. Und unser Auftrag ist zu taufen in diesem Namen. Und das ist auch bloß keine Taufformel. Manchmal denkt man, das ist so die Taufformel, wenn man dann tauft und die Leute untertaucht im Wasser so, platsch, sagt man vorher, oh, ich taufe dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, platsch. Und wenn man das nicht so sagt, sondern nur einen Namen vergisst, dann ist er nicht in diesem Gesamtpaket getauft. Nee, natürlich ist es gut so, diese Taufformel zu verwenden, aber der Text hier meint was ganz anderes. Es hat was mit einem Auftrag zu tun. Ein Auftrag. Interessant ist, dass es hier im Grundtext auch heißt, nicht nur macht es mal, sondern hingehend taufend. Hingehend taufend. Das heißt, während man unterwegs ist, ohne Ende. Also du fängst an zu taufen, durchgängig. Es ist etwas, was im Vollzug ist. Unser Auftrag als Kirche und dein Auftrag als Steinchen in der Kirche ist, als lebendiger Stein ist in der Kirche, taufend unterwegs zu sein. Krass, oder? Da gibt's einmal diesen Aspekt der Taufe auf den Vater. Dieser Aspekt der Taufe auf den tauft sie in dem Namen des Vaters. Was meint denn das? Was meint denn jetzt dieser eine Teilaspekt dieses einen Auftrags? Ich glaube, es meint, wir sollen die Menschen in Verbindung mit Gott, dem Vater, bringen. Ein Date mit Gott. Deswegen ist es uns so wichtig, zum Beispiel, dass wir in jedem Gottesdienst einen Aufruf machen, dass Menschen wieder zurückkommen können zum Papa, damit sie sich connecten können. Wir geben ihnen ein Date. Übrigens ist es wichtig. Wir wollen, dass es eigentlich in all den Dingen, die wir tun, diese Einladung mitschwingt, dass Menschen wieder ganz neu zum Vater zurückkommen können. Ich glaube, dass Gott der Vater ist von all uns Menschen. In Epheser 3, 14 bis 16 steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ich glaube, wir alle Menschen haben diesen einen Vater, aber nicht alle kennen den Vater. Und es ist so wichtig, diesen Vater kennenzulernen. Wenn ein Kind zurückfindet zu Gott, dem Vater. Das ist übrigens das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist ja nicht so, dass der erst dann später zum Sohn wurde, sondern der Sohn war verloren und er kam wieder. Und der Vater bot ihm die Gemeinschaft an. Und nicht alle werden das Erbe antreten. Es gibt verlorene Kinder, die das Erbe nicht antreten können. das andere Gleichnis mit den Schafen, wir sollen 99 zurücklassen, das sind die, wo eh schon gerettet sind. Es geht nicht um die, es geht nicht um den ihren Lobpreisstil, es geht nicht um den, damit die 99 alle versorgt werden, sondern die 99, die müssen bereitstehen und sagen, ja, wir bereiten die Willkommensparty vor. Wir sind schon bereit zu mäh, mäh, mäh zu rufen, wenn das eine verlorene Schaf wieder zurückkommt und der Hirte. Und wir als Kirche, wir sind unterwegs, dieses eine verlorene zurück zur Herde zu bringen. Und die blöken dann alle, yay, willkommen. Und das ist das, was wir hier tun machen. Es hat etwas mit den Familiennamen des Vaters annehmen. Du wirst getauft auf den Namen des Vaters. Und dann bist du einer von ihm, ganz offiziell. Du warst es zwar, aber du hast es nicht gewusst. Und jetzt gehörst du ganz neu zu diesem wunderbaren Vater. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, deswegen bieten wir das an, dann bekommst du das Recht, die Rechte, die ein Kind hat, nämlich das Erbe zu bekommen. Du bist zurück zum Vater. Und was heißt jetzt Taufen im Vater? Taufe, das Wort Taufen, das ist im Griechischen heißt es Baptizo. Baptizo heißt untertauchen, eintunken, so richtig platsch. Also dass kein Millimeter mehr an der Oberfläche, sondern ein Mensch wird komplett eingetunkt. Und was heißt denn das? Wie kann ich denn den Menschen in den Vater eintunken? Ja, aber tatsächlich, das meint hier der Text, dass ein Mensch in den Vater eingetunkt wird. Das heißt richtig untertauchen. Es geht darum, dass ein Mensch ganz mit dem Papa im Himmel verbunden wird, sich identifiziert und weiß, das ist mein Papa. Das ist ein Startmoment. Was meint denn nun der Aspekt der Taufe auf den Vater? Ich glaube, sich zu identifizieren. Und wisst ihr, wie schwer es uns manchmal fällt, mit dem Vater zu identifizieren? Das ist nicht immer einfach, oder?
Luke, ich bin dein Vater. Deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist.
Ja, der hat es echt schwer gehabt, sich mit seinem Vater zu identifizieren. Und ich glaube, dass es manchmal schwierig ist, sich mit seinen eigenen Eltern zu identifizieren. Irdische Väter, wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler, der eine mehr, der andere weniger. Und da fällt es uns schwer. Aber dieser Papa im Himmel, der liebt dich so sehr. Er ist der perfekte Vater. Und wenn du diesen Vater kennenlernst, dann heilt auch deine Vaterbeziehung, deine natürliche Vaterbeziehung immer mehr und immer mehr und immer mehr, wenn du dich darauf einlässt. Mit dem Vater zu taufen, zu identifizieren, heißt ja zu sagen, wenn er sagt, ich bin dein Vater. Dann nicht nein! Ja, da war es verständlich bei Darth Vader, ja. Wer will denn den als Vater? Hey, aber bei unserem Gott, wenn er kommt und sagt, hey, du, mein Kind, du sollst mit mir zusammen die Galaxis beherrschen, diese Welt beherrschen, komm auf die gute Seite der Macht. Hey, dann können wir doch nur sagen, wie genial ist das denn? Aber da fällt es schwer, da fällt es oft Menschen schwer zu sagen, mit diesem Gott, wie kann ich mich denn damit identifizieren, mit diesem Vater? Und uns geht es darum, die Menschen einzuladen, dass sie diesen Vater kennenlernen, wie er wirklich ist. Dass sie nicht so eine Schreckschraube vor sich haben, der langweilig ist, sondern einen Vater, der sie liebt, der diese Welt geschaffen hat, der voller Kreativität ist, voller Kraft ist, voller Liebe ist, der dich liebt, der jeden liebt. Und das wollen wir ausstrahlen. Und wenn wir andere taufen, da drin sagen, wir laden sie ein zu diesem Vater, damit sie ja sagen können, damit sie ja sagen können, damit sie ja sagen können und nicht nur, dass es dabei bleibt, sondern dass es weitergeht. In 1. Johannes 2, Vers 14, das sagt der Johannes zu den Leuten, die er zu Jesus geführt hat. Ich will es noch einmal sagen, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und ihr den Bösen überwunden habt. Wow, wie stark. wenn du weißt, wer dein Vater ist. Hey, ist das stark. Mein Herz für sein Haus heißt also Leidenschaft dafür haben, dass andere Menschen diesen Vater kennenlernen. Und dazu benötigt es Hingabe. Hingabe an den Vater und Hingabe an diese Vision, an diesen Auftrag. Der zweite Aspekt ist die Taufe auf den Sohn. Tauft sie auf den Namen von Jesus. Das Leben eines Christen beginnt in der Nachfolge mit Jesus, ihn zum Herrn zu machen, ihn zum König zu machen, an ihn und sein Werk zu glauben, was er getan hat, dass er für dich und für mich und für die ganze Welt gestorben ist, auferstanden ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Ja, und dass er dich reinwäscht von aller Schuld. Das ist die Botschaft. Ja, aber es geht nicht nur um Rettung, es geht um mehr. In Johannes 15, Vers 3 sagt Jesus nämlich, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also wir sehen, hier geht es gar nicht um eine Wassertaufe in erster Linie, dass da jemand untergetaucht wird in Wasser, sondern hier geht es um das Wort, was Jesus spricht. Und dieses Wort ist Wahrheit. Es ist seine Lehre, das, was er getan hat. Der neue Bund, all das, das ist das Wort Gottes. Er selbst. Und er spricht es zu uns. Und wenn wir es hören, wenn wir es in uns aufnehmen, dann macht es was? Es reinigt uns. Es ist kein Wasser, in das wir getunkt werden zur Reinigung unserer Schuld und Sünde. Nein, allein das Wort, was er spricht. Oder hier in Epheser 5, 25a und bis 26. Wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Auch hier, da ist nicht die Taufe gemeint, das Wasser, sondern hier ist das Wasserbad, die Taufe im Wort gemeint. Dadurch, dass wir sein Wort hören, es glauben, dadurch werden wir rein. Und die Wassertaufe, das Untertauchen, dieses Platsch ins Wasser rein, das gehört mit dazu. Ja? Apostelgeschichte 10, Vers 48, ganz interessant, denn immer wenn die Wassertaufe gemeint ist, im Gegensatz zu den anderen Taufen, steht da immer nur im Namen von Jesus Christus. Zum Beispiel, und er ließ alle auf den Namen von Jesus Christus taufen. Apostelgeschichte 10, 48 ist ein Beispiel. Ja, interessant, sehr interessant. In Markus 16, Vers 16 steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und hier sehen wir, diese symbolische Taufe ist etwas, was danach kommt. Jesus macht uns rein durch sein Wort, wenn wir ihn aufnehmen. Hey, dann werden wir ein Kind Gottes, dann gehören wir zum Vater und dann kommt er und dann haben wir eine Beziehung mit diesem König und er macht uns rein durch sein Wort, wenn wir in seinem Wort bleiben, von ihm hören und uns reinigen lassen, beständig. Und wenn wir sagen, ja, yeah, das ist genial, das gehört zu meinem Leben, dann gehe ich diesen nächsten Schritt aus Glauben heraus. Es ist aus persönlichem Glauben heraus getan. Was meint nun der Aspekt der Taufe auf den Sohn? Es meint viel mehr als nur im Wasser getauft zu werden. Das heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, eben den persönlichen Glauben zu bekennen, nicht als Kind getauft werden, was gar nicht glauben kann. Und später sagt man, oh ja, jetzt erkenne ich das an. Sondern die Taufe ist aufgrund meines Glaubens. Übrigens sollen wir alles aus Glauben heraus tun. Selbst wenn wir was in den Klingelbeutel reinschmeißen, wenn wir in was investieren, sollen wir das aus im Glauben heraus tun. Nicht einfach so. Alles, was wir tun, wenn wir hier kommen und beten, dann macht das im Glauben heraus. Wenn wir hier kommen und singen, im Glauben heraus. Deine Tat soll eine Glaubenstat sein und genauso auch die Taufe. Und es ist ein Gehorsamsschritt, weil Jesus sagt, tauft sie, tauft sie, tauft sie. Also es ist ein Gehorsamschritt und ich lasse mich taufen, weil der König es befohlen hat. Es ist ein Symbol, ein Zeichen der Verbindlichkeit, ähnlich wie bei der Ehe. Wenn bei der Ehe sagen zwei Menschen vor der Öffentlichkeit Ja zueinander und sagen, für immer wollen wir zusammen sein und dieses Zeichen stecken wir uns an, dann steckt man sich diesen Ring an. Und genau das ist es, was bei der Taufe geschieht. Es ist was Öffentliches, an dem man bekennt, jetzt gehöre ich zu Jesus. Ein Bekenntnis, ein öffentliches Bekenntnis, damit so viele wie möglich es mitbekommen. Und es geschieht eben durch Untertauchen als Symbol für Jesus. Ich bin mit Jesus gestorben und begraben, untergetaucht und beim Auftauchen wieder lebendig gemacht. Das ist die Taufe auf den Namen Jesus. Ich lebe nicht mehr für mich, ich gehöre jetzt einem anderen. Jemand anders verfügt über mich und alles, was mir gehört. Es ist aber auch ein Eintauchen in der Lehre des Christus. Ja, richtig untergetaucht zu werden. Es ist ein Startmoment. Epheser 4, Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Es ist ein Prozess. Diese Taufe in Jesus ist ein Prozess, ein lebenslanger Veränderungsprozess, wenn ich mich hineintunke in ihn. Mein Herz für sein Haus heißt, Leidenschaft dafür haben, dass andere Menschen genau das erleben. Und dazu braucht es meine Hingabe, dass ich da mitziehe. Der dritte Aspekt ist der Aspekt der Taufe auf den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8, Vers 16, da lesen wir von einer Geschichte, da waren viele, die haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Die waren gerettet, die waren bekehrt. Aber da heißt es, bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Haben die da was falsch gemacht mit der Taufformel? Nein, sondern dieser dreifache Auftrag von uns als Kirche hinzugehen, zu taufen, beinhaltet diese ganze Dimension des Heiligen Geistes. Und all diese Dinge kann man zu unterschiedlichen Zeiten irgendwie erleben. Der Heilige Geist macht viele, viele gute Dinge. Er zieht Menschen zu Jesus, er klopft an die Herzenstüren an, er zieht auch in das Herz ein, wenn jemand sein Leben Jesus gibt. Und er bezeugt im Herzen der Menschen, in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist. Und er kann und er möchte zu dir sprechen. Hast du gewusst? Gott will da mit dir sprechen. Und er kann sogar zu Menschen sprechen, die Jesus noch nicht kennen. Ja? Die noch nicht geistgetauft sind. Die noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Auch zu denen kann Gott sprechen. Und er tut es auch immer und immer und immer wieder. Manche Menschen merken bloß nicht, dass Gott zu ihnen spricht. Ich glaube, dass jeder Mensch die Stimme Gottes schon gehört hat. Unbewusst manchmal. Wir sehen es in der Bibel, da gibt es einen Typ, der hieß Saulus. Der war unterwegs nach Damaskus, der wollte dort die Christen vernichten. Ja? Der war da unterwegs, der war nicht bekehrt. Ja? Der war nicht geistgetauft, der war höchstens von was anderem getauft. Der wollte die Christen in die Hölle schicken, ja Wahnsinn. Der war da unterwegs und plötzlich begegnet ihm Gott, dem, der überhaupt nichts von diesem christlichen Gott wissen wollte. Und er begegnet ihm und dieser Jesus spricht zu ihm. Gott kann sprechen zu Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Er kann in Menschen wirken, die noch nicht an Jesus glauben. Er kann sogar Wunder wirken oder den Auftrag Gottes umsetzen durch Menschen, die nicht an ihn glauben. Sehen wir in Nebukadnezar. Nebukadnezar war ein heidnischer König, ein Dämonenanbeter für die Juden. Und dennoch wurde er von Gott benutzt, das Werk Gottes an den Juden zu tun. Müsst ihr mal vorstellen. Gott tut krasse Sachen. Und wie viel cooler ist es, diesen Gott zu kennen, in einer Beziehung mit ihm zu leben, seine Stimme wirklich zu kennen und da drinnen zu gehen, gehorsam da drinnen zu gehen. Die Taufe im Heiligen Geist ist nämlich etwas anderes, als nur zu Jesus zu gehören und sagen, ich bin jetzt ein Schäfchen von ihm und ich höre vielleicht mal seine Stimme, sondern der Heilige Geist möchte mit seiner Kraft auf dich kommen. Und das finde ich genial. Er möchte auf dich kommen mit seiner Befähigung, nicht, dass du eingetaucht wirst, nicht nur erquickt, erfüllt, gestärkt, dass er zu dir redet, dass er dich führt, sondern er möchte dich ausstatten mit Kraft, dass auch du Zeichen und Wunder wirken kannst. Und er möchte dich da drin lehren. Und das heißt, Menschen im Geist zu taufen, angetan werden mit der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesen ganzen Gaben, da gehört das Sprachenreden dazu. Gott möchte, dass du in neuen Sprachen sprichst. Da gehört das ganze Prophetische mit dazu, dass du Bilder hast, dass du Träume hast, dass du Visionen hast und du weißt, sie sind von Gott. Hey, dass du zum Segen wirst für anderen, dass du Menschen Dinge zusprechen kannst, dass du heilen kannst. Und das ist ein Startmoment. Die Taufe im Heiligen Geist ist ein Startmoment, ein lebenslanger Beziehungsprozess eingetunkt zu sein und immer wieder getauft zu sein im Geist. Mein Herz für sein Haus heißt, leidenschaftlich dafür zu brennen, im Geist und mit Feuer zu taufen. Ja, das ist ja der Auftrag, tauft sie. Wir wissen, Jesus ist der Täufer mit Geist und Feuer. Aber wir haben den Auftrag, in seinem Namen andere im Geist zu taufen. Das ist dein Job. Nicht mein Job als Pastor auch. Aber es ist dein Job, unser Job als Kirche. Und das bedeutet Macht zu Jüngern. Wie lernt man das? Indem man Jesus nachfolgt. Indem man danach lächzt und sagt, ich will das auch haben. Ich stelle mein ganzes Leben darunter. Mein letzter Punkt ist der dritte Punkt. Kirche ist Bewegung. Kirche ist eine Bewegung vom Vater, Sohn und geistgetauften Menschen, die im Heiligen Geist brennen und andere damit anstecken. Und deswegen musst du angesteckt sein. Deswegen muss deine Fackel brennen, damit auch andere bei dir entzündet werden können. Wenn deine Fackel nicht brennt, dann gehen die anderen Fackeln auch nicht an, ja? Du brauchst diese Zündung im Heiligen Geist. Es ist eine Bewegung von Menschen. Eine Bewegung ist wirklich was Krasses, ja? Ja, oh. Oh, Domino-Effekt. Yeah. Genial. Guck mal. Krass. Wow. Krass. Domino-Effekt, ja? So ein kleiner Dominostein. Du denkst manchmal, ich bin so klein. Wie kann denn Gott mich gebrauchen? Boah, ist das, was ich jetzt als Impuls vom Heiligen Geist habe, ist es wirklich richtig? Ist es wirklich so toll? Hey, aber ich kann dir eines sagen, wenn du dich anstoßen lässt vom Heiligen Geist, dann passiert eine Kettenreaktion. Du steckst den Nächsten an und der wieder den Nächsten und der den Nächsten und der den Nächsten und es kann was richtig Großes dabei rauskommen. Ich finde das Hammer. Kirche ist Bewegung, eine Bewegung, damit du anfängst, von Jesus weiterzusagen, eine Bewegung, damit du Zeichen und Wunder wirkst, eine Bewegung, dass du anfängst zu predigen. Wie gesagt, nicht vielleicht hier auf der Bühne, aber vielleicht in der Familie, unter Bekannten, unter Freunden oder in einer Kleingruppe oder auf der Straße irgendwo. Ist das nur was für Profis? Nee, es ist für jeden. Warum? Wir sind alle Steine, wir haben alle diese Berufung und du hast diesen Auftrag. Du hast diesen Auftrag. Es gibt Profis. Ja, ganz kurz noch zwei Bibelstellen, okay? 1. Korinther 12, Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprache. Das hat Gott eingesetzt. Wo? Irgendwo in einer Gemeinde? Wo hat er das eingesetzt? In der Gemeinde, hier bei uns. Ich glaube, Gott hat das gesetzt. Die sind schon da. Ja? Und da gibt's noch viel mehr. Das ist ja nur eine kleine Aufzählung. Gott hat eingesetzt. Es ist da. Wir müssen es entdecken. Wo ist es? Ja? Wo ist es? Epheser 4, Vers 11. Auch das schauen wir auch ganz kurz noch an. Der letzte Vers. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Jetzt kommt's, warum? Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Das ist das Ziel. Damit die Profis erfüllt sind? Nein, damit du erfüllt bist, damit du anfängst, in deinen Dienst zu kommen, in deine Berufung zu kommen. Interessant, wir werden die kommenden Monate wird das Thema Berufung sein. Das wird stark. Ich freue mich schon drauf. Du sollst in deine Berufung kommen. Ja? Du sollst anzünden. Du bist einer, der Jünger macht. Ja? Du sollst Jesus besser kennenlernen und zur vollen Reife bringen. Dafür ist das ganze Ding da. Dafür ist Kirche da. Dafür brennen wir. Es soll eine Bewegung werden von Menschen, die einander anstecken. Und ganz kurz möchte ich mit euch ein paar praktische Hilfsmittel anschauen, praktische und irdische Hilfsmittel, die es gibt, Werkzeuge, die du hast. Welche praktischen und irdischen Hilfsmittel und Werkzeuge gibt es denn? Da gibt es einmal dieses praktische Werkzeug, Kirche. Ja, wir sind seine Kirche. Eine Institution, wenn du so willst. Es ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug, damit wir andere Menschen in Jüngerschaft führen können. Ja, darum ist es wichtig, fest zugehörig zu sein, dabei zu sein, zur Kirche dazu zu gehören. Hey, es ist wichtig. Das sind wichtige Entscheidungen. Denn dieses Werkzeug wird erst dann zu einem Werkzeug, wenn es benutzt wird, oder? Und wer soll es benutzen? Du und ich. Du und ich. Und es bedeutet Hingabe. Darum sagen wir, mein Herz für sein Haus. Lass uns dieses Haus, dieses Werkzeug benutzen, um den Auftrag umzusetzen. Ein weiteres Hilfsmittel, ja, ist tatsächlich das Gebäude, das wir haben. Oder wenn wir weiter wachsen, vielleicht mal ein anderes Gebäude. Das ist ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, es ist nicht das Ding, ja. Es ist ein Werkzeug. Und auch dafür braucht es Hingabe. Dieses Werkzeug muss funktionieren, oder? Es muss gut aussehen. Es muss gut dastehen. Es muss offen sein. Es muss einladend sein. Auch dafür braucht es Hingabe und manchmal auch Finanzen. Ein weiteres Hilfsmittel ist zum Beispiel unser Gottesdienst, dass er attraktional ist. Ja, da braucht es Hingabe, Anbetung und Lehre. Ich glaube, wisst ihr was, das muss ich nochmal sagen. Ich glaube, dass jeder von uns, egal welchen Dienst wir haben, ob das hinten an der Technik da ist, an der Production, beim Willkommen, ob das im Bistro-Team ist, ob das unten bei den Kindern ist oder wie die ganzen Dienste auch heißen oder auch hier der Worship-Dienst. Wir haben den Auftrag, jeder von uns zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch ihr als Band, ihr habt den Auftrag zu taufen, während ihr spielt. Dass der Heilige Geist kommt, dass ihr das als Gebet macht und dass Menschen getauft werden, berührt werden, zum Vater geführt werden. Egal, was du machst, selbst wenn du als Gast da sitzt, kannst du beten für den, der rechts und links da sitzt, der vor dir sitzt, der hinter dir sitzt. Hey, das ist stark, es braucht Hingabe. Und wir fordern auch heraus in diesem Date mit Gott. Ein Hilfsmittel ist auch Next Steps. Next Steps ist ein System, wo wir Jüngerschaft leben. Small Groups, wie wichtig ist es, Small Groups anzubieten? Wenn du noch keine gehst, hey, schließ dich einer an. Es gibt einige Small Groups. Es gibt Kurse, es gibt Alpha. All das gehört zu Next Steps mit dazu. Und es ist unser Element, weil wir haben ja diesen Auftrag, zu Jüngern zu machen. Wie stark ist das denn? Auch dort können wir prophetisch lernen, zu dienen. Wie wir einander füreinander beten, wie wir einander die Hände auflegen können, wie wir Zusprüche geben können. Das ist so wichtig. Und nun kommt der aller wichtigste Zusatz. Du, lass uns zusammen mal aufstehen. Du bist die powervolle Zutat und es braucht Hingabe. Jesus ist hier und er möchte dich anrühren. Er möchte deine innere Herzensfackel entzünden, damit auch andere sich an dir entzünden. Dass andere den Vater kennenlernen. Dass andere gerettet werden durch unseren König Jesus. Dass andere getauft werden mit dem Heiligen Geist. Und er möchte dich mächtig gebrauchen, seinen Willen auf dieser Welt umzusetzen. Und das Einzige, was es braucht, ist dich und dein Herz und dein Ja. Dein Ja zu diesem Vater. Dein Ja.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.